Glaube macht Politik ist heute zu Gast im Deutschen Bundestag und zwar zu einem ganz besonderen Gespräch. Es ist erst wenige Tage her, da erklärte eine Expertenkommission, Schwangerschaftsabbrüche sollten legal werden. Die Politik ist nun aufgerufen, mit diesem Votum umzugehen und sie streitet bereits engagiert darüber. Diese Debatte wollen wir uns heute in unseren Podcast holen und dazu haben wir Leni Breymeier von der SPD und Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU eingeladen. Frau Breymeier ist frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Als solche steht Leni Breymeier mit vollem Herzen hinter einer Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Elisabeth Winkelmeier-Becker ist Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages und sie sieht eine Liberalisierung kritisch und warnt, legale Abtreibungen widersprechen der Verfassung bzw. den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch realisieren konnten und begrüße Sie beide sehr herzlich zu einer neuen Folge Glaube macht Politik. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich fange mal an, Frau Breymeier. Die Ampelregierung war angetreten mit dem Anspruch, die Strafbarkeit von Abtreibungen zu prüfen. So steht es in Ihrem Koalitionsvertrag. Und nun hat die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission den Weg dafür geebnet und empfohlen, Schwangerschaftsabbrüche mindestens in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft zu legalisieren. Frage an Sie, kommt nun die Abschaffung des entsprechenden Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, wenn es nach Ihnen geht?
Wenn es nach mir geht, wäre schon lange gestrichen. Meine Partei, die SPD, hatte ja auch im Wahlprogramm stehen, dass Schwangerschaftskonflikte nicht ins Strafgesetzbuch gehören. Das hatten übrigens auch die Grünen da stehen, die FDP nicht. Und insofern konnten wir uns auch bei den Koalitionsverhandlungen nicht einigen und haben uns deshalb darauf verständigt, den Rat von Expertinnen und Experten einzuholen. Der liegt nun vor und ja, wenn es nach mir geht, raus aus dem Strafgesetzbuch, da kann man auch andere Regelungswerke schaffen.
Ich frage noch direkt eine Sache nach. Wir haben gerade schon über die Kommission gesprochen, ich habe was dazu erzählt. Die Kommission zieht ja auch eine Legalisierung bis zur 22. Schwangerschaftswoche zumindest in Betracht. Gehen Sie da ebenfalls mit?
Also eine Schwangerschaft dauert im Normalfall 40 Wochen. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte sich im letzten Jahr sehr intensiv mit einer Begleitgruppe parallel zu dieser Expertinnenkommission mit all diesen Fragen auseinandergesetzt. Und ich habe da gelernt, dass es tatsächlich so ist, dass Kinder bis zur 22. Woche, 23. Woche außerhalb des Mutterleibs nicht lebensfähig sind. Ich habe auch gelernt, dass Schmerzempfinden und Gefühle in der Zeit auch noch nicht vorhanden sind. Das ist aber nun eine Frage, die hat uns die Kommission zum Kauen hingelegt. Und in den letzten paar Tagen haben wir uns als SPD-Fraktion da noch nicht beraten können. Also wir gehen jetzt in die Beratungen innerhalb der SPD-Fraktion und befassen uns mit dem Kommissionsbericht und befassen uns auch mit den Erkenntnissen, die wir in unserer Begleitgruppe gefunden haben. Insofern kann ich Ihnen da heute noch gar nichts dazu sagen. Das wäre jetzt wirklich Kaffeesatzleserei.
Ist jetzt die Haltung der SPD, die Sie beschrieben haben? Wie ist Ihre eigene? Es kann ja sein, Sie haben da schon eine Haltung für sich gefunden, die jetzt nicht unbedingt SPD-sprachfähig ist.
Na, nun bin ich tatsächlich frauenpolitische Sprecherin meiner Fraktion und wenn ich jetzt eine persönliche Meinung hier zum Besten gebe, ist es nie eine persönliche Meinung. Insofern halte ich mich da jetzt zurück.
Frau Winkelmeier-Becker, warum darf es in Ihren Augen keine Liberalisierung der Abtreibungsgesetze geben?
Ich würde die Frage stellen, keine weitere Liberalisierung geben, denn nach meiner Einschätzung haben wir eine gute Regelung. Ich stehe ausdrücklich zu der Regelung, wie wir sie heute haben. Ich will auch nicht in die andere Richtung zurück, sondern denke, dass wir eine funktionierende Regelung haben, die den Konfliktsituationen gerecht wird und da eben auch beide Seiten im Blick hat. Sowohl die Notlage der Frau, ihren Konflikt, die Akzeptanz der eigenverantwortlichen Entscheidung der Frau. Aber sie sichert eben auch einen Schutz für das ungeborene Leben, indem es eben vor allem eine Beratungspflicht konstatiert, eine Beratung auch die ermutigt, die nicht indifferent ist, sondern die ermutigt zum Kind und Hilfen aufzeigt, auch wenn sie jede Entscheidung der Frau hinterher akzeptiert. Dann eben die Überlegungsfrist von 3 Tagen, die vor Übereilung nutzen soll. Und dann aber eben auch die Akzeptanz und der Zugang zur medizinisch korrekten Durchführung. Und ich finde, diese Regelung ist ausgewogen und gut. Sie bewegt sich anhand des schmalen Pfades, den das Bundesverfassungsgericht in seinen Grundsatzentscheidungen auch aufgezeigt hat. Und ich finde letztendlich auch, dass die Zahlen uns zeigen, wenn man es vergleicht auch mit Abtreibungszahlen in anderen Ländern, dass bei uns offenbar weniger häufig auf diesen Ausweg zurückgegriffen werden muss. Wir haben also deutlich geringere Zahlen pro 1000 Frauen im entsprechenden Alter, die eine Abtreibung wahrnehmen. Und so gesehen finde ich, dass diese Gesamtregelung derzeit funktioniert. Ich möchte auf eine Wortwahl von Ihnen nochmal gerade zurückkommen. Und zwar sprechen Sie vom legalen Abbruch. Dieser Abbruch, der unter Einhaltung von Beratung, 3 Tage Wartefrist erfolgt, entspricht den Gesetzen. Es ist nicht gegen die Gesetze, von daher ist es nicht illegal. Ja, das ist nicht der Punkt. Wir haben schon eine recht schwierige rechtliche Situation
hier. Er ist straffrei, ja? Aber
er ist straffrei legal. Und legal. Er entspricht den Gesetzen. Wir haben einen anderen Punkt, an dem sich diejenigen, die für Liberalisierung sind, reiben. Das ist die Frage der Rechtswidrigkeit. Rechtswidrigkeit ist was anderes als Strafbarkeit. Das wird häufig vermischt. Diese Rechtswidrigkeit ergibt sich daraus, dass ein Rechtsgut verletzt wird, ohne dass ein Rechtfertigungsgrund vorhanden ist. Daraus ergibt sich unweigerlich eine Rechtswidrigkeit. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit Legalität oder Illegalität. Und da müssen wir in der Wortwahl auch ganz korrekt sein und nicht sagen, dass Frauen, die heute nach dieser Regelung sich für den Abbruch entscheiden, illegal handeln. Das sagt keiner.
Die Ampelregierung spricht, beziehungsweise die SPD und die Grünen, muss man korrekterweise sagen, sprechen immer von der Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Das widerspricht ja ein bisschen dem, was Frau Winkelmeier-Becker gerade geschildert hat. Erklären Sie es mal aus Ihrer Sicht. Was ist es legal? Ist Schwangerschaftsabbruch legal oder sind die Frauen kriminalisiert?
Schwangerschaftsabbrüche sind bei uns im Strafgesetzbuch geregelt und gleich rundherum sind die Mordparagraphen. Insofern ist die Regelung so, dass bestraft wird, aber man straffrei bleibt, wenn man bestimmte Spielregeln einhält. Und ich denke schon, dass das Teil des Problems ist, weil wir ja auch wissen, dass wir immer weniger Ärztinnen und Ärzte haben, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und diese Ärztinnen und Ärzte, die es eben nicht machen, die haben da auch keine Lust dazu, irgendwo mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt zu kommen. Und insofern denke ich, ist es einfach das falsche Regelwerk. Ich möchte gern zur Frau Winkelmeier-Becker gern noch einen Satz sagen, weil sie sagt, es ist alles fein, so wie es ist alles gut, so wie es ist, und ich denke, das ist es nicht. Wir haben jetzt seit über 30 Jahren die derzeit bestehenden Regelungen, und Frau Winkelmeier-Becker sagt, wir hätten weniger Abtreibungen als in anderen Ländern, und ich glaube, insbesondere wenn wir westeuropäische Länder nehmen oder auch andere Länder auf der Welt, die liberalere Regelungen haben als wir, dann sind unsere Abbruchzahlen nicht signifikant geringer. Wenn man genau hinschaut, stellt man ein leichtes Minus fest im Verhältnis zu anderen Ländern. Das lässt sich aber wirklich gut auch damit erklären, dass wir in Deutschland tatsächlich viel, viel, viel weniger Teenager-Schwangerschaften haben als in anderen Ländern. Das liegt auch daran, dass wir es geschafft haben, dass Verhütungsmittel für unter 22-Jährige oder bis 22 kostenfrei sind und dass wir offenbar auch eine ordentliche Sexualaufklärung an den Schulen haben. Wenn man den Aspekt rausrechnet, kann man festhalten, die Strafandrohung in Deutschland wird den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichtes nicht gerecht. Wir schützen kein ungeborenes Leben durch Strafandrohung. Ich glaube, wir schützen ungeborenes Leben mit guten Rahmenbedingungen. Wir schützen ungeborenes Leben mit einer guten Kinderbetreuung, auch nicht nur in der Kita, sondern später auch in der Grundschule. Wir schützen ungeborenes Leben auch mit bezahlbaren Wohnungen. Wir schützen ungeborenes Leben, wenn Frauen gut erwerbstätig sein können. Und wir schützen ungeborenes Leben auch, wenn wir wissen, auch die Erzeuger, die Männlichen, sind bereit, sich an der Erziehung und an der Sorgearbeit, um die Kinder auch gut zu beteiligen. So schützen wir ungeborenes Leben und nicht mit Strafandrohung.
Frau Winkel-Meyerberger, Sie können direkt darauf antworten, das war ja Ihr Argument wieder aufgegriffen. Also ist das Problem eigentlich gar nicht so groß, denn wir haben ja keine Teenager oder nicht so viele Teenager-Schwangerschaften. Wir sind eigentlich schon auf einem guten Weg. Oder wie würden Sie es sagen?
Ich würde zunächst nochmal die Zahlen ins Spiel bringen und einfach nur mal mit Frankreich vergleichen. Also in Deutschland haben wir 5,4 Schwangerschaftsabbrüche pro 1000 Frauen und im Vergleich dazu 15,5 in Frankreich. In absoluten Zahlen sind das 201.000 im Jahr 2021, während wir bei uns immer etwa 100.000 haben. Also die Zahlen sprechen einfach für sich. Und im Übrigen würde ich aber an den übrigen Punkten Leni Breimeyer auch zustimmen, dass wir eben auch viel in Prävention machen. Und mein Petitum wäre da ganz klar, noch mehr zu machen. Also zum Beispiel beim Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte lieber, aus welchem Topf auch immer, wahrscheinlich dann aus Steuermitteln, für Verhütung bezahlen und nicht für Abbrüche. Ja. Das ist wäre eine ganz klare Priorität und dass wir im Übrigen natürlich die Aufgabe der Politik haben, ein Jahr zum Kind auch zu erleichtern, da sind wir ganz nah beieinander und da hat sie auch völlig zu Recht auf viele Punkte hingewiesen, die da eine Rolle spielen und gerade auch Teenager-Schwangerschaften, ja, finde ich überhaupt nicht, dass wir das rausrechnen sollten, sondern ist ein Erfolg und da muss weiter dran gearbeitet werden. Mhm. Im Übrigen muss ich sagen, wir diskutieren über 218 so, als wäre es noch der 218 aus Kaisers Zeiten. Ja, wir müssen aber 218 heute zusammen sehen mit 218a. Und da ergibt sich eben insgesamt diese Regelung, dass unter diesen leicht einhaltbaren und berechenbaren Bedingungen dieser Beratung, die auch der Frau die Gewähr gibt, dass sie voll informiert und voll verantwortlich dann auch entscheiden kann. Mit dieser Beratung und dann dieser 3 Tage Wartefrist hat sie den Zugang zum medizinisch einwandfreien Abbruch. Und das ist einfach nicht vergleichbar. Das ist nur dieselbe Nummer noch, ja, der Paragraph mit der Zahl 218. Aber ansonsten ist das inhaltlich natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und in der Tat hat es in der Historie des 218 auch Gründe gegeben, die aus heutiger Sicht absolut untragbar sind, völkische Gründe, also bevölkerungspolitische, rassistische, frauenfeindliche Gründe. All das können wir heute nicht mehr als Gründe akzeptieren. Aber es gibt einen einzigen, weiterhin richtigen und wichtigen Grund und das ist eben das Lebensrecht und die Menschenwürde des Kindes. Und das ist jetzt in diesem Schutzkonzept von 218a gut dargestellt und es funktioniert. Und deshalb finden wir, dass wir an dieser Regelung festhalten sollen, weil sie eben diesen ausgewogenen Ansatz hat und darüber hinaus auch einen gesellschaftlichen Kompromiss beinhaltet.
Sie sagen, Frau Winkelmeier-Becker, es funktioniert. Frau Breymeier hat eben schon einen Aspekt angesprochen, den ich gerne mit Ihnen zusammen nochmal besprechen will, nämlich, dass es ja tatsächlich so ist, dass es immer weniger Ärzte gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Zahl der Arztpraxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Von rund 2000 auf etwa 1000, sagt zumindest das Statistische Bundesamt, und die haben meistens recht. In der Region Trier, um ein Beispiel zu nennen, gab es Medienberichten zufolge im Sommer 2022 keine Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten. Das bedeutet für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben wollten, nach Beratung, dass die einen Weg von 100 Kilometern ungefähr auf sich nehmen mussten. Ist das im Schwangerschaftskonflikt zumutbar? Frau Winkelmeier-Becker, frage ich Sie zuerst.
Also für mich ist zunächst wichtig, dass der Schutz durch die Beratung erfolgt. Beratung und Wartezeit. Und nicht dadurch, dass es ein knappes Angebot an durchführenden Ärzten gibt. Sondern da ist ganz klar die Aufgabe der Länder, dafür zu sorgen, dass es ein angemessenes, erreichbares Angebot gibt. Ob man jetzt 100 Kilometer für zu weit hält oder nicht, also möchte ich mir, das ist jetzt nicht meine Fachkompetenz. Ich denke auf jeden Fall, dass man immer im Laufe eines Tages den ganzen Ablauf schafft. Ja, jedenfalls mit einem Auto hinfahren, Vorgespräch, Durchführung, bleiben und nach Hause kommen. Das kann man innerhalb eines Tages schaffen. Wenn nicht, muss das Angebot bereitet werden. Ja, also ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass es da ein knappes Angebot gibt. Ich glaube allerdings nicht, dass es die heute geltende Regelung ist, die Ärzte davon abhält, das anzubieten. Ich denke auch, dass hinter den Zahlen sich auch nicht jede Praxis verbirgt, die es letztendlich macht, und dass auch mehrere Ärzte in einer Meldestelle zusammengefasst sind. Da kann sich auch etwas in der Statistik verschoben haben. Aber muss ich sagen, da kann ich jetzt für mich keine endgültige Bewertung in Anspruch nehmen. Ich kann nur ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, jetzt aus dem Blickwinkel von Ärzten, dass sie sagen, dieser 218, der stört uns, weil es überhaupt kein strafrechtliches Risiko gibt für Ärzte. Sie müssen halt nur schauen, hat die Beratung, die mit einem Beratungsschein ja nachgewiesen wird, vor 3 Tagen stattgefunden? Wenn ja, kann der Abbruch durchgeführt werden und es gibt überhaupt kein strafrechtliches Risiko für die Frau. Also deshalb glaube ich nicht, dass es daran liegt. Wenn es da ein tatsächliches Defizit gibt, ist es Aufgabe der Länder, dafür zu sorgen, dass das Angebot verbessert wird. Und wie gesagt, mir kommt es an keiner Stelle darauf an, das Angebot irgendwie zu verknappen, sondern der Zugang zur medizinisch korrekten Durchführung des Abbruchs gehört zur Glaubwürdigkeit des Konzepts für mich dazu.
Ist das Problem gar nicht so groß, wie es immer dargestellt wird, Frau Breymeier?
Ich glaube, es ist größer. Also, weil Frau Winkelmeier-Becker hat zu Recht auf die Historie hingewiesen. Wir hatten Zeiten in Deutschland, da war eben dieser Paragraph 218 mit 5 Jahren Zuchthaus hinterlegt. Wir hatten Zeiten, da war er mit der Todesstrafe hinterlegt. Und jetzt haben wir ihn hinterlegt eben mit Straffreiheit unter bestimmten Regeln. Ich glaube nicht, dass es bei der Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten um Statistik geht. Es geht einfach darum, dass die Frauen schlicht gegängelt werden, dass die Frauen schlicht nicht als mündige Bürgerinnen akzeptiert werden, die selber in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und wenn sie Entscheidungshilfen brauchen, entsprechende Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Ich meine, diese Wartezeit, die Pflichtberatung, das führt alles dazu, dass die Uhr tickt. Ich meine, ich stelle fest, die Monatsregel bleibt aus. Vielleicht bin ich sehr jung, dass es eh noch nicht so eingespielt ist, oder ich bin schon in den Wechseljahren, da mache ich mir dann auch noch keinen Kopf und merke es dann im Grunde genommen erst beim nächsten Mal und zack, sind 8 Wochen rum und dann brauche ich noch die Beratung. Wo kriege ich eine Beratungsstelle her? Dann habe ich die Wartezeit und dann mache ich mich auf die Suche nach einem Arzt oder nach einer Ärztin. Und niederländische Ärztinnen und Ärzte berichten uns, die haben ja diese 18-Wochen-Regelung in den Niederlanden. Und die sagen, die niederländischen Frauen, die schaffen das 9., 10., 11., 12. Woche, die Spätabtreibungen. Und da lügen sich die Deutschen einfach in die Tasche. Die Spätabtreibungen in den Niederlanden, die werden von deutschen Frauen nachgefragt. Deutsche Frauen lassen dort in der 16., 17., 18. Woche abtreiben, weil die Versorgungslage bei uns so schlecht ist. Und die Frauen tauchen bei uns hier in keiner Statistik auf. Und das ist das, was ich wirklich ärgerlich finde. Wir sind bei der Frage der Verhütungsmittel ja schon einig. Ich würde mir wünschen, wir bekämen es endlich auch hin, in diesen Heilmittelwerbegesetz einfach auch den Satz rauszubringen, dass für die Pille danach nicht geworben werden darf. Ich meine, wenn wir über Pille danach reden, dann haben die Leute immer irgendwie so Sturzblutungen im Kopf. Aber um das geht's ja gar nicht mehr. Es gibt diese Pille, die kann ich einnehmen und dann wird mein Eisprung um 5 Tage nach hinten verschoben und gut ist es. Warum darf dafür nicht geworben werden? Das ist, glaube ich, in der vorletzten Legislaturperiode von Herrn Gröhe eingebracht worden. Der Herr Spahn hat es noch diskreditiert durch, dann nehmen die Frauen die Pille danach wie Smarties. Das finde ich bis heute ärgerlich und ich finde auch das Ergebnis ärgerlich. Wie lässig könnte man das geben? Das wäre auch würde auch zu einer guten Versorgungslage gehören. Und diese gute Versorgungslage, und insofern hat sich da die letzten 30 Jahre auch völkerrechtlich wirklich was verändert. Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt den Ländern dieser Erde, Frauen einen medizinisch sauberen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu ermöglichen. Also, und ich glaube, da können wir uns nicht drauf ausruhen und sagen, ach, das hat ja jetzt alles so fein gehalten. Die Ärzte und Ärztinnen, die jetzt Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, davon wird ein Gutteil die nächsten Jahre in Rente gehen. Auch Ärzte sind Babyboomer und es sind natürlich auch diese politischen Ärztinnen und Ärzte, die damals in der großen Auseinandersetzung, als sie noch auf den Straßen erfolgt ist, die dann gesagt haben, jawohl, ich mache es, aber die sind jetzt alle um die 70, die gehen demnächst. Und ich frage wirklich, wo soll da eine gute Versorgungslage herkommen? Und es wäre schon alles tiefenentspannter. Wir würden die Dinge aus diesem ganzen Strafgesetzbuch Schatten rausnehmen und gemeinsam hinkriegen, vielleicht ein Schwangerschaftskonfliktgesetz auf den Weg zu bringen. Und um das noch zu sagen, ich sehe es nicht so, dass in einem Tag muss ich das erreichen können. Sorry, aber ich meine, es gibt ja sonst auch medizinische Eingriffe, die, also selbst wenn ich eine Zahn-OP habe oder was, dann gucke ich, dass ich da mal zackig hin und her komme. Aber vor allem gucke ich, dass ich im Zweifel nicht noch jemand brauche, der oder die mich fährt. Mit dem Zug ist es ja ein bisschen schwierig. Das heißt, ich bin dann auf jeden Fall aufs Auto angewiesen. Wenn es 100 Kilometer weg sind, nehme ich kein Taxi. Ich meine, es ist durchaus ein Eingriff und deshalb muss ich sagen, empfinde ich auch 100 Kilometer Entfernung und an einem Tag hin und her zu kommen tatsächlich für schikanös. Da haben wir uns ja tatsächlich schon an die erbärmliche Versorgungslage gewöhnt, die insbesondere in Bayern und in Baden-Württemberg vorherrscht.
Das ist die eine Seite der Medaille, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Versorgungslage, von der immer die Rede ist. Die andere Seite, die wir aber auch ansprechen müssen, ist, die Zahlen der Abtreibungen steigen. Und zwar ganz ordentlich. Mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen beruhigt, aber im ersten Quartal 2023 waren die Zahlen so hoch wie zuletzt im Jahr 2014. Könnte nicht eine Liberalisierung diesen Trend noch verstärken? Ich nehme mal stark an, da hätten Sie auch kein Interesse dran, Frau Breimeyer.
Ich würde mir die Zahlen gerne ein bisschen genauer angucken. Und also ich glaube, da wäre es gut, wir würden das tatsächlich wissenschaftlich untersuchen, weil ich glaube, dass, so höre ich es auch von Beratungsstellen, dass bei diesen Schwangerschaftsabbrüchen auch viele Frauen dabei sind, zum Beispiel aus der Ukraine, die jetzt zu uns gekommen sind und die Zahlen da ansteigen lassen. Ich kann das jetzt nicht so behaupten, weil ich es nicht belegen kann, aber ich glaube, es ist noch mal wert, genau hinzuschauen, wo kommen diese Zahlen her.
Das würde ich mir dann auch für die deutschen Abtreibungen in Holland wünschen, dass man die nochmal genauer analysiert und schaut, wie viele das sind. Ich will nicht bestreiten, dass es das gibt. Das berücksichtigt unser Paragraph 218 im Übrigen auch, dass dann die Frau auch dann kein strafrechtliches Risiko hat. Ja? Aber da müsste man tatsächlich auch mal hinschauen, wie sich das zahlenmäßig auswirkt auf die Gesamtzahlen von etwa 100.000 in Deutschland. Und es gibt in beide Richtungen gibt es Verschiebungen. Das ist sicher klar, aber man müsste sich beides mal sehr genau anschauen.
Wie ist denn Ihr Gefühl, Frau Winkelmeier-Becker, zu den Zahlen, die ich eben genannt habe, also diese steigenden Abtreibungszahlen? Macht Ihnen das mehr Sorge, als es Frau Breimeyer Sorge macht? Beziehungsweise es macht Ihnen ja wahrscheinlich auch Sorge, aber Sie haben ja gerade schon gesagt, man muss noch mal ein bisschen genauer hingucken. Was macht das mit Ihnen?
Ich finde es einfach sehr schade, wenn eine Frau keinen anderen Ausweg sieht, als sich zum Abbruch zu entscheiden. Und ich sehe eben immer das individuelle Leben, was da beendet wird, was dahinter steckt. Und von daher, fühle ich mich umso mehr aufgerufen zu schauen, wie kann man helfen, dass Frauen eben eine andere Perspektive entwickeln können? Oder wie kann man sie auch davor schützen, in diese Situation hineinzukommen? Ja. So, und von daher können Sie sich vorstellen, dass mir steigende Zahlen sehr leid tun.
Nun sprechen wir ja hier ganz gesittet und ordentlich miteinander. Es gab noch keine Wutausbrüche, keine Mikrofone sind durch die Gegend geflogen. Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Kommissionsergebnisse am vorvergangenen Montag, waren drei MinisterInnen zugegen, Lisa Paus, Karl Lauterbach und Marco Buschmann. Und den dreien war gemein, dass sie ganz vehement vor diesem Spaltungspotenzial gewarnt haben, dass diese Kommissionsergebnisse und auch mögliche Konsequenzen, die die Politik daraus zieht, haben können. In einer Gesellschaft, die gefühlt ja sowieso schon gespalten ist. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das tatsächlich so ist. Aber zumindest hat man ja den Eindruck, dass es eine Menge Konflikte gibt, die sowieso schon da sind. Frau Breimeyer, wie kann man dieses Thema, das Ihre Regierung ja jetzt auch aufgerufen ist, zu behandeln? Sie kommen jetzt eigentlich noch schwerlich drumherum, sich darum zu kümmern. Wie kann man ein solches Thema parlamentarisch so sensibel behandeln, dass da jetzt nicht weitere Fronten aufbrechen in dieser eh schon angespannten gesellschaftlichen Situation?
Ich glaube, wir sollten uns alle anstrengen, die Dinge sachlich zu betrachten. Tatsächlich glaube ich, dass wir hier auch Teil einer weltweiten Auseinandersetzung sind. Es ist ja so, dass wir sehr aggressiv auftretende Menschen, die sich Lebensschützer nennen, auch heute in Deutschland schon erleben. Wir erleben sie vor Abtreibungspraxen, vor Kliniken, vor Beratungsstellen. Da werden die ratsuchenden Frauen schon sehr angegangen. Deshalb sind wir jetzt im Moment auch dabei, diese aggressiven Belästigungen zu verbieten. Wir haben es aber auch gesehen, als wir den Paragraph 219a gestrichen haben, dass da dann schon auch über vieles geredet wird, aber nicht um das, um was es eigentlich geht. Da bin ich dann auch nicht mehr einig mit Union, die Frau Winkelmeier-Becker hier repräsentiert. Da wird dann auch immer komisch diskutiert, aber ich finde, wir sollten schon uns unserer Verantwortung klar werden, wie wir hier auch so ein bisschen eingequetscht sind. Wir hatten vor 4 Jahren erlebt, wie in Polen dieses Thema dann behandelt wird. Das heißt, wenn die Erzkonservativen ist gestalten dürfen, wo wir dann landen. In Polen ist Sexualaufklärung in Schulen verboten unter Strafe. In Polen ist es verboten, Verhütungsmittel an unter 18-Jährige zu verschreiben. In Polen ist nahezu jede Art von Schwangerschaftsabbruch verboten. Bis dahin, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, trauen sich Ärztinnen und Ärzte nicht, den Eingriff vorzunehmen, mit dem Ergebnis, dass in Polen Frauen sterben. Man kann einfach nur hoffen, dass die neue Regierung das jetzt besser geregelt bekommt. Sind die Debatten wohl schwierig. Und wir sind dann eingequetscht zwischen Polen und Frankreich. In Frankreich haben die gerade beschlossen, dass sie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in die Verfassung schreiben. Also da, und da sind wir dazwischen. Die Auseinandersetzung ist weltweit. Wir sehen es in den USA. Da wird jetzt in Arizona dieses 160 Jahre alte Gesetz, das Abtreibungen faktisch verbietet, wieder zum Leben erweckt. Also es ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland sind und unser Paragraph 218 haben und gerade mal gucken, wie er so wirkt, sondern es geht darum, dass weltweit Menschen unterwegs sind und den Frauen ihr Recht auf Selbstbestimmung absprechen wollen. Und völlig wurscht, ob die Ampel das jetzt angeht oder nicht, die Debatte läuft. Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland jenseits dessen, welche Farben gerade regieren, uns des Themas annehmen müssen.
Da muss ich zwei Fragen an Frau Winkelmeier-Becker zurückstellen. Erstens, was Frau Breymeier gerade beschrieben hat, stimmt ja. Weltweit gesehen ist der Trend tatsächlich eher ein Liberalisierungstrend, wenn man das so nennen will. Also die von den da gucken Sie mich komisch an. Aber es ist ja in der Tat so, dass die seit den 90er Jahren es in Sachen Abtreibung weltweit so gesehen ist, dass knapp 60 Länder Abtreibungsgesetze gelockert haben und 4 sie verschärft haben, unter anderem die USA und Polen. Also das heißt, weltweit betrachtet geht es eigentlich in die Richtung, wie Sie sich das vorstellen, auch wenn Sie natürlich die Beispiele zitieren, die jetzt für in Ihren Augen eher schwierig sind. Da wollte ich Sie fragen, Frau Winkelmeier-Becker, fühlen Sie sich da trotzdem auf der richtigen Seite stehend, auch wenn Sie ja im Grunde mit Ihrer Haltung in der Minderheit sind, auch wenn wir es jetzt weltweit betrachten?
Zunächst mal finde ich, dass die Beispiele zeigen, was tatsächlich für ein Spaltungspotenzial in dieser Frage drin steckt. Das geht weit über ein Phänomen von Demonstrationen vor Praxen hinaus. Bei weitem, ja, und da können wir auch noch mal drüber reden, aber
das habe ich auch noch hier
will zunächst mal sagen, dass also das Spaltungspotenzial weit darüber hinausgeht. Und all diesen Ländern würde ich gerne unsere Lösung empfehlen. Und ich glaube, die Polinnen würden die mit Kusshand nehmen, weil sie eben garantiert, dass man im Fall einer ungewollten Schwangerschaft mit einer angemessenen Frist und mit nochmal dem Ansatz zu schauen, wie kannst du dich doch für das Kind entscheiden, dann aber auch mit der Akzeptanz jedweder Entscheidung und dem Zugang zur medizinischen Durchführung wirklich eine gute Lösung hat. Und das könnte ja vielleicht auch in diesen Ländern zur Befriedung beitragen. So, und jetzt wird die Diskussion ja dann gerne so geführt, die Ampel mit ihrem Ansatz weiter zu liberalisieren ist auf Seite der Guten.
Man ist der Mehrheit.
Und es wird dann so rhetorisch, wird dann so getan, als sei die Position der Union vergleichbar mit der PiS-Regierung in Polen. Das weiß ich nun wirklich entschieden von mir und finde das infam, wenn auch so diskutiert wird. Ja, weil das wirklich nicht zusammenpasst. Wenn man in Polen unter den geschilderten Bedingungen um eine Liberalisierung kämpft, dann halte ich das für sehr plausibel. Ja, aber wir haben hier eine ganz andere Regelung, als sie dort im Moment gilt. Also, und deshalb finde ich, muss man da sehr genau hinschauen. Und wenn wir jetzt können wir uns drum streiten, ob es mehr liberalisierende oder mehr in die andere Richtung gewandte Veränderungen ergibt, nach meinem Empfinden auch eher Liberalisierungen. Aber ob die berechtigt sind, ja oder nein, das hängt ja davon ab, wo man startet. In einem Rechtssystem, in dem tatsächlich die Frau keinen Ausweg hat, und völlig allein gelassen wird, ist jede Verbesserung natürlich anders zu bewerten als von unserem Status ausgehend, wo wir eben diese Möglichkeiten haben.
Eine Sache noch, weil Sie die Gehsteigbelästigung angesprochen haben, die das Gesetz dagegen, das kann ich nicht einfach so, das würde ich gerne einmal nochmal ansprechen, weil es auch so ein großes Streitthema war und weil ich weiß, dass die CDU da natürlich auch eine andere Sicht drauf hat, das soll nicht völlig untergehen. Sehen Sie dieses Problem der Gehsteigbelästigung in diesem Ausmaß, wie Frau Breimeyer es gerade geschildert hat, dass Frauen gehindert werden, zu Einrichtungen zu kommen, wo sie Beratung finden und so weiter? Nur, dass wir Ihre Sicht da auch.
Also, wo, wenn etwas stattfindet, so wie Leni Breimeyer es gerade geschildert hat, dass nämlich Frauen wirklich deutlich belästigt werden, dann ist das nicht zu rechtfertigen. Dann ist das ganz, ganz klar, das gehört sich nicht. Und dagegen haben wir auch ordnungsrechtliche Maßnahmen. Ja. Das, was jetzt als Gesetzesvorschlag vorliegt, geht aber darüber hinaus nach meiner Einschätzung und reibt sich schon sehr mit der Meinungsfreiheit. Ich habe auch Fälle geschildert bekommen, wo Frauen tatsächlich auch auf das Angebot dann eingegangen sind und gesagt haben, hier hat mir zum ersten Mal auch jemand Hilfe angeboten.
Von den Demonstrierenden?
Von denen, die da ja sich demonstrieren oder die einfach dort sind und schon ihre Meinung zu erkennen geben. Es wäre schade, wenn das verloren ginge. Gut, das kann auch 100 Meter weiter weg sein. Also ich bin da noch nicht mit jeder Regelung in meiner Bewertung zum Schluss gekommen. Was ich aber für falsch halte, ist, dass es im Prinzip inkriminiert wird, die Wahrheit zu sagen. Ja, es steht drin, dass man nicht mit Informationen kommen soll, durch die Frau verwirrt werden könnte. Und zwar auch dann, wenn sie der Wahrheit entsprechen. Es gibt nämlich eine Fallgestaltung davor, da wird unter Verbot gestellt, mit unwahren Behauptungen zu kommen. Und dann im nächsten Absatz wird verboten, mit verwirrenden Angaben zu kommen. So. Das heißt also für mich, man darf nicht die Wahrheit sagen. Die Frau ist auf dem Weg zur Durchführung einer Abtreibung und sie darf nicht informiert werden, wie das läuft oder wie der Entwicklungsstand des Kindes ist. Also da sind für mich noch viele Fragezeichen an der Stelle, was das bedeutet, was damit gemeint ist. Und wenn man da einfach nicht mehr die Dinge beim Namen nennen darf, fände ich das falsch und wäre auch aus meiner Sicht verfassungsrechtlich sehr problematisch.
Man muss es einmal erklären, wir sprechen über den Gesetzentwurf zur sogenannten Gehsteigbelästigung, der in der vergangenen Woche das erste Mal gelesen wurde im Bundestag und der ja künftig verabschiedet werden könnte in nicht allzu ferner Zukunft und der dann eben bestimmte Regeln aufstellt, wie vor oder um Kliniken demonstriert werden darf oder eben auch nicht. Haben.
Es geht ja nicht alleine um Kliniken, es geht auch um die Beratungsstellen und um jetzt eine gewisse Schärfe reinzubringen, glaube ich, dass Frau Winkelmeier-Becker da schon eine Bullabü-Vorstellung dessen hat, was da tatsächlich passiert. Ich meine, ich sehe auch, wenn diese sogenannten Leben oder die sich selbst so nennenden Lebensschützer, die sind ja auch straff organisiert und selten Menschen aus der jeweiligen Kommune, sondern da fahren die Autos vor mit den fremden Kennzeichen und dann werden die Schilder ausgepackt und dann stellt man sich dahin und dann wird einmal gesungen, woanders gebetet, woanders werden Bilder von Föten hochgehalten, woanders gibt's so kleine Plastikföten. Ich meine, die kriegst du jetzt auch nicht gerade bei Karstadt im Spielwarenladen zu kaufen, sondern das sind natürlich Sachen, die bewusst Teil dieser Hetzkampagne gegen die Frauen sind. Und wenn wir als Gesetzgeber die Frauen zwingen, eine Zwangsberatung in Anspruch zu nehmen, dann haben wir auch dafür zu sorgen, dass diese Beratungsstelle ungehindert aufgesucht werden kann. Und mir geht es jetzt hier auch nicht alleine um die Frauen, die sich beraten lassen. Ich meine, es geht natürlich auch Menschen zu einer Beratungsstelle, die einfach Familienplanungsfragen haben. Da geht es ja nicht immer um Abbrüche. Es geht natürlich auch darum, Kinderwünsche, um Unerfüllte und was sich die Leute da anmaßen, die da vor den Beratungsstellen rumlungern, das halte ich einfach für nicht okay. Und das Zweite ist, dass es auch um die Beschäftigten geht. Es geht auch um die Beschäftigten in den Kliniken und in den Arztpraxen. Es geht um das medizinische Personal, Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die Menschen, die da in der Verwaltung sind, was müssen die sich da gefallen lassen? Und ich halte das für unsäglich, was da organisiert wird. Es ist nicht so, dass da die besorgten Menschen Pforzheim da stehen, sondern es geht einfach darum, da die Leute fertig zu machen, die ja, wenn sie zur Abtreibung gehen, auch diese Pflichtberatung schon hinter sich haben. Das heißt, mir wäre jetzt echt neu, dass da jetzt nochmal eine besondere Aufklärung erfolgt. Es geht einfach um Stigmatisierung und es geht darum, den Betroffenen das Leben schwer zu machen. Und das finde ich einfach ärgerlich. Und nochmal, Frau Winkelmeier-Becker, wenn Sie sagen, Sie empfehlen den Polen zum Beispiel unsere Regelung, da wäre das täten die bestimmt ganz fein finden, wie wir es hier geregelt haben. Ich meine, aus polnischer Sicht schon. Aber ich glaube, wenn wir den Französinnen kommen mit unserer Regelung, da wüssten die aber schon, was sie uns sagen. Oder auch, ich hatte letztes Jahr bei der UN-Frauenrechtskommission in New York die Gelegenheit, mit Parlamentarierinnen aus verschiedenen Ländern zu sprechen, auch aus Ländern, die überhaupt keine Regelungen haben, weder eine Fristenlösung noch sonst irgendwas. Und die leben da auch fröhlich und haben nicht mehr Abtreibungen als wir. Also mein Beispiel, das mich da schon auch umgehauen hat, ist, sag ich mal, als deutsch sozialisierte Frau, das war eine Parlamentarierin aus Neuseeland, die sagte, ich sag mal, habt ihr überhaupt gar keine Regelungen, so gar nichts? Und dann sagte sie, doch, ab der 22. Woche muss man einen Facharzt aufsuchen. Also nur, dass man mal die Bandbreite der Debatte hier sieht. Und was ich sage, ist, der Paragraph 218, auf dem haben wir uns die letzten 30 Jahre ausgeruht, er hat inzwischen zu einer Mangelsituation an Versorgung geführt, zu einer massiven Verunsicherung aller Beteiligten. Und die müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Und deshalb ist es auch richtig, wenn wir uns die Sachen jetzt sehr gründlich anschauen und alle, die wir hier Verantwortung tragen, auch möglichst die Debatte ohne Schaum vor Mund führen.
Frau Breimeyer spricht von Hetzkampagnen, von massiver Verunsicherung. Sehen Sie das auch so? Ist das Problem so massiv, wie Frau Breimeyer es beschreibt?
Also wenn Demonstranten, die Frauen so angehen, wie Leni Breimer das geschildert hat, dann findet das ganz sicherlich nicht irgendwie meine Zustimmung. Ganz sicherlich nicht. Das wäre ungehörig, ja. Also da, und dafür haben wir auch allgemeines sonstiges Ordnungsrecht. Und dem rede ich ganz gewiss nicht das Wort. Aber Meinungsfreiheit und ein zusätzliches ernst gemeintes Hilfeangebot will ich dem jetzt auch nicht absprechen. So, und ich muss jetzt einfach dann auch noch mal sagen, ich denke nicht, dass es an der geltenden Regelung liegt, wenn wir tatsächlich hier und da ein lokales Defizit haben im Angebot. Und es wäre dann das Anliegen auch, das zu beheben. Im Übrigen fällt mir allerdings auf, dass ich jetzt von Leni Breimeyer irgendwie zum Kind noch gar nichts gehört habe und zum Lebensrecht. Und das sagt ja selbst die Kommission. Sie spricht ja nicht, wie wir in der Debatte um den 219a häufig gehört haben, davon, dass es hier um irgendwelches Zellgewebe geht, Schwangerschaftsgewebe geht, sondern die Kommission spricht schon davon, dass es hier eben um eigene Rechte des Kindes geht. Es kommt, die Kommission kommt dann, für mich nicht nachvollziehbar, an der Stelle aus meiner Sicht. Also erfinden kann man alles, ja, oder ein System sich ausdenken kann man alles. Ich finde nicht, wie die Kommission dann zu dieser Stufung kommt und vor allem den Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an der Stelle überwinden will. Aber immerhin das halte ich an der Stelle der Kommission immerhin doch zugute, dass sie hier nicht eben lediglich von Gewebe spricht. So, sondern eben auch jedenfalls in gewisser Weise mal die Perspektive des Kindes einnimmt. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage letztendlich. Wenn man davon ausgehen würde, es geht nur um Gewebe, hat man überhaupt kein Problem, sondern die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt kommt man zu einer anderen Bewertung? Ich komme von Anfang an zu einer anderen Bewertung. Für mich ist von Anfang an Lebensrecht und Menschenwürde des Kindes da und habe da im Übrigen das Bundesverfassungsgericht an meiner Seite. Und das sagt, diesen Schutz gibt es auch im ersten Schwangerschaftsdrittel. Und ich weiß nicht, wie die Kommission dann begründen will, dass sie für diese Phase den Schutz einfach herabstuft. Mit welcher Begründung? Denn mir ist nicht aufgefallen, dass wir in den letzten 30 Jahren seit der letzten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung irgendwo medizinische Erkenntnisse gewonnen haben, die den Schluss zulassen, dass der Entwicklungsstand und damit auch der Schutz, die Schutzwürdigkeit des Kindes nach 12 Wochen geringer ist, als man damals angenommen hat, sondern im Gegenteil. Wir lernen doch immer, dass auch schon in der ersten Phase wichtige Prozesse passieren, dass da schon es um dieselbe kleine Person geht, die hinterher geboren wird und die sich hinterher weiterentwickelt zum Kind, zum Erwachsenen. Es ist eine durchgängige Entwicklung ohne eine erkennbare Zäsur, an die man eine solche rechtliche Wertung anknüpfen könnte. Und mich überzeugte auch überhaupt nicht anzuknüpfen jetzt an die medizinische Kunst und an die Frage, ab wann können Apparate denn die Entwicklung im Mutterleib übernehmen und ersetzen.
Das muss man kurz erklären, glaube ich. Die Expertenkommission führt es nicht ein, sondern stellt fest, dass es ein Lebensschutzkonzept gibt, das eben mit zunehmender Schwangerschaft schärfer gehandhabt wird. Also im ersten Schwangerschaftsdrittel ist eine Legalisierung denkbar, laut Kommission. Im zweiten Schwangerschaftsdrittel ist es auch möglicherweise noch denkbar, aber unter sehr viel mehr Voraussetzungen. Und im dritten Schwangerschaftsdrittel ist es absolut nicht mehr denkbar, laut Kommission. So, jetzt darf ich kurz eine Frage dazu stellen, was Frau Winkelmeier-Becker gerade aufgeworfen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in der Tat zweimal schon im Sinne des Lebensschutzes, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, entschieden, nämlich dass aufgrund der Würde des Menschen, die im Grundgesetz festgelegt ist, und des Lebensrechts, dass eben eine Liberalisierung nicht möglich ist, in dem Sinne, wie Sie sich vorstellen. Die CDU hat bereits angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen, wenn es denn so angestrebt sein sollte, dass der 218er abgeschafft wird. Warum sollte denn das Bundesverfassungsgericht in Ihren Augen, Frau Breymeier, jetzt anders entscheiden? Was hat sich denn grundlegend geändert?
Es hat sich grundlegend geändert, das Völkerrecht, und es haben sich auch grundlegend die Richterinnen und Richter geändert. Es sind ja nicht mehr die gleichen wie vor 30 Jahren. Und es hat sich vor allem auch unsere Gesellschaft geändert. Und deshalb ist es mir klar, dass egal, was neu geregelt wird, es wird, und zwar egal von wem, beim Bundesverfassungsgericht geklagt werden, umso größer ist auch die Verantwortung des Gesetzgebers, da eine ordentliche und verfassungsgemäße Regelung zu treffen. Da bin ich sicher, dass das auch gelingen kann. Und ich hatte vorhin auch versucht zu erläutern, dass der Schutz des ungeborenen Lebens durch Strafandrohung eben nicht gewährleistet ist, sondern dass es da ein paar andere Sachen braucht. Und schon deshalb lasse ich mir auch nicht unterstellen, dass mir das ungeborene Leben egal ist. Ich sage nur, Sie schützen es nicht mit Strafandrohung, und lassen Sie uns gemeinsam gucken, dass die Frauen, deren Selbstbestimmungsrecht ich ausdrücklich mit 3 Ausrufezeichen versehen möchte, dass die Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt sind, die vielleicht auch schon 3 Kinder haben, es ist ja nicht so, dass irgendwie die 25-Jährige aus Leichtfertigkeit hier abtreibt, sondern das sind einfach auch Rahmenbedingungen, dass man mit seiner Familienplanung bereits abgeschlossen hat, dass man schon 2 Kinder hat und immer noch in der 2-Zimmer-Wohnung sitzt und da keine Möglichkeit sieht, irgendwie das dritte Kind aufzuziehen, dass wir die Rahmenbedingungen so kinderfreundlich wirklich machen, dass es mehr Ja zum Kind gibt bei uns. Das ist, niemand findet einen Schwangerschaftsabbruch toll. Niemand. Und ich glaube, alle, die sich dafür einsetzen, die Dinge außerhalb des Strafgesetzbuchs zu regeln, sind nicht diejenigen, die ein Nein zu Kindern sagen.
Eine allerletzte Frage. Dann kommen wir zum Schluss. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Und da wünsche ich mir einfach von Ihnen beiden eine ehrliche Prognose. Nicht unbedingt Meinung, sondern eine ehrliche Prognose. Wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, nach den nächsten Bundestagswahlen, gibt es dann den Paragraphen 218 noch oder nicht? Frau Breymeier, fangen Sie gerne an.
Nein.
Die Mehrheiten sind hier, wie sie sind. Aber ich denke, dass wir uns dann in Karlsruhe wiedersehen.
Karlsruhe ist eine schöne Stadt.
Dankeschön, vielen Dank und entschuldigen Sie das Überziehen. Ich wollte Sie einfach nicht ausbremsen.
Ich habe nur einfach um 4 den nächsten Termin und dann um 16:30 den übernächsten. Und
das heißt, Sie haben noch 8 Minuten.
Ja genau, dann renne ich jetzt runter. Danke für das Gespräch, danke für die Vorbereitung.
Vielen, vielen Dank.